vernetzt.
Kirche digital denken. Hallo.
Zu vernetzt. Kirche digital denken. Heute mit Luluk.
Am 14. Dezember im Konsistorium hier in Berlin bei 0 Grad Außentemperatur und das ist der Tageshöchstwert, wie mir gesagt wurde. Und wir sind zum illustren Weihnachts-Advents-Podcasten hier zusammengekommen.
Genau, und sitzen hier auch tatsächlich bei einer Tasse Glühwein, auch wenn es hier drin natürlich keine 0 Grad sind, aber man kann es sich vorstellen. Und wenn uns zu warm wird, machen wir das Fenster auf.
Lukas, du heißt Luluk auf Twitter und bist ja so unterwegs. Warum eigentlich?
Warum ich so heiße oder warum ich so unterwegs bin?
Vielleicht beides.
Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal einen anderen Namen hatte, aber ich weiß nicht mehr, wie der war. Und dann war das so ein bisschen persönlicher mit Luluk. Da konnten schon manche Leute drauf kommen, wer ich bin. Inzwischen kommen ganz schön viele drauf. Neulich wurde ich enttarnt mal wieder. Ich bin da unterwegs, auch weil das ein schöner Mix ist aus spannenden Infos, die mich interessieren und Leute treffen, die Ähnliches interessiert. Also ich babbel gern durch meine Blase. Und genau.
Okay, in deiner Bio heißt es Pfarrer in Ausbildung bei ECBO.de, Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg, Befreiungstheologie, Kirche im Gefängnis, beigetreten April 2010.
Das beschreibt dann vermutlich auch ganz gut die Blase, in der du gerne rumbabbelst.
Ist es eine Blase oder sind es mehrere Blasen?
Nee, das überschneidet sich ganz, ganz witzig. Also ich glaube, ich habe meinen ursprünglichen Follower-Stamm tatsächlich überhaupt nicht mit Kirche. Das war in der Zeit, wo ich mit Kirche auch überhaupt nichts getwittert habe. Das waren irgendwie Proteste vom O-Platz und Geflüchteten Proteste, so die Zeit. Ich glaube tatsächlich dann eher so 2012, 13. Was ich da 2010 gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Das könnt ihr ja mal nachgucken.
Ich habe versucht, in deiner Vergangenheit zu wühlen und hatte das Gefühl, dass es irgendwann dünner wird und mich gefragt, ob du eigentlich Tweets gelöscht hast.
Nee, ich habe nie im großen Stil Tweets gelöscht. Nee, aber einzelne Tweets habe ich irgendwann mal gelöscht, wobei ich nie bis zum Anfang kam. Also wenn jemand mal gucken will.
da lassen sich noch interessante Dinge aus der Vergangenheit.
Nee, genau. Und ich glaube, es gab immer Phasen, wo ich, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr so gut wie gar nicht getwittert habe. Ich glaube, das war so ein bisschen Suchtprävention.
Aktuell hast du ein Tweet-Sticky bei dir, in der der Aufruf ist oder die Info, meine Gemeinde hat Success Jones ins Kirchenasyl aufgenommen, sie soll nach Nigeria abgeschoben werden. Als Lesbe droht ihr dort Haft und Gewalt, bitte unterschreibt ihre Petition und bitte retweetet auch. Das haben auch 245 Leute gemacht. Das sind ja schon mal ein paar Leute.
Das war eine Hausnummer, ja.
Was machst du so mit Kirchenasyl und wie ist da auch die Dimension von Twitter und Social Media da drin?
Na, Kirchenasyl bin ich im Verein Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg, bin ich da im Vorstand und wir machen die klassische Arbeit weiter, die der Verein schon seit 1993 macht oder davor auch schon ohne Verein, also Beratungsarbeit in der Flüchtlingskirche inzwischen. Wir beraten Gemeinden, wir vermitteln Kirchenasyle, quasi Leute, die bei uns in die Beratungsstelle kommen, wo die Beraterinnen sagen, da braucht man dringend Kirchenasyl, dann versuchen wir die Konnecke zu den Gemeinden zu machen. Genau, und ich arbeite selbst, bin jetzt im Vikariat in der Gemeinde, die regelmäßig viele Kirchenasyle macht und das ist ganz schön, dass ich so die beiden Seiten jetzt auch habe. Also von Vereinsarbeit, die auch so viel Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema ist und die Basisarbeit in der Gemeinde. Und auf Twitter ist das, glaube ich, tatsächlich Kirchenasyl ist so ein bisschen die Schnittstelle von meinen, glaube ich, von meiner Kirchenbubble und meiner, weiß ich nicht,
säkularen
oder
geflüchteten
aktivistischen Bubble. Da gibt es bestimmt auch einzelne Leute, die da auch in beiden unterwegs sind, aber tatsächlich ist das so ein Punkt, der, glaube ich, beide interessiert und beschäftigt und deswegen hat er, glaube ich, auch so viele Retweets bekommen. Ja. Sibylle Berg hat geholfen.
Ich weiß immer noch nicht, wer Sibylle Berg ist.
Ihr solltet Sibylle Berg, ihr solltet ihr voll folgen und sie lesen und sie ist ganz toll.
Ja, meine Nachfrage wäre gewesen, du hast da ja offensichtlich bei dem Tweet mit Klarnamen geredet. Das ist ja auch immer bei Kirchenasyl so eine Abwägung. Wie sehr geht man in die Öffentlichkeit mit der Geschichte, mit der Person?
Ja.
Nebenan, da gibt es auch eine Vorgeschichte.
Ja, das ist insofern ungewöhnliches Kirchenasyl, dass wir das auch machen. Also inzwischen, im Moment ist ja eigentlich so die Standardpolitik, dass wir in den Kirchenasylen, also still hat man früher gesagt, ich finde den Begriff nicht passend, stilles Kirchenasyl, weil es immer den Behörden mitgeteilt ist und insofern auch öffentlich ist und auch in der Gemeinde öffentlich ist. Aber man versucht eigentlich im direkten Kontakt mit Behörden eine Lösung zu finden. Und da ist es oft hinderlich, wenn man es an die große Glocke hängt, den Einzelfall, weil ja, dann geht es auch bei den Behörden direkt an höchste Stelle, weil alle Sachbearbeiterinnen nicht mehr, naja, für die ist das Risiko dann zu groß, da eine unbürokratische Lösung zu finden. In dem Fall ist es aber ein Kirchenasyl, wo es um eine Direktabschiebung geht, nach Nigeria eben. Und es ist in Bayern und es ist, alle Wege sind eigentlich schon zu, sondern der einzige Weg, der jetzt noch offen ist, ist dieser Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages. Und so eine Petition funktioniert eben über Öffentlichkeit. Also wir machen das Kirchenasyl, dass die Person während dieser Zeit, wo die Petition läuft, geschützt ist. Und müssen aber in der Zeit öffentlichen Druck aufbauen, dass so eine Petition nicht einfach versandet. Und da war jetzt diese Change.org Unterschriftenaktion, ist halt ein Bestandteil davon. Genau.
Die Person ist eigentlich in Bayern im Verfahren, aber in Berlin im Kirchenasyl?
Genau. Ja, die haben lange in Bayern gesucht nach einem Kirchenasyl. Die haben keins gefunden, weil Bayern, die machen ganz viel Kirchenasyl, die katholischen und evangelischen Gemeinden da, aber waren einfach dicht und manche Gemeinden haben tatsächlich auch nicht die Erfolgsaussichten gesehen, was ja auch ein Kriterium ist. Und dann kamen sie über Kontakte, die Anfrage nach Berlin und wir sagen eigentlich, naja, wir haben in Berlin auch viele Leute, die Kirchenasyl brauchen, aber nun mal war der Kontakt halt da und der Fall in unseren Augen so krass, dass du da nicht sagen kannst, ja, dann lasst euch halt abschieben. Also so, dass und grundsätzlich, wenn der direkte Kontakt wenn die Person in Bayern im Kirchenasyl wäre und mit den bayerischen Behörden zu verhandeln, ist natürlich einfacher. Jetzt müssen wir es halt von Berlin aus machen. Aber es gibt, genau, wir sind im Kontakt mit Gruppen in Bayern und
wollte ich da gerade fragen, genau.
Genau, also, aber die Person ist jetzt in Berlin und ist bei uns in der Gemeinde und das wird auch so respektiert.
Wie ist allgemein in der Bundesrepublik die Entwicklung im Bereich Kirchenasyl? Das ploppt ja manchmal bis in die Nachrichten von den großen Medien gerade, was in der Vergangenheit auch nicht so stark war, gefühlt.
Ja, ja, es gibt gerade verstärkt Repressionen gegen Kirchenasyl.
Was heißt das konkret?
Es gibt eine Ebene auf den Bundesländern und die Ebene auf Bundesebene. Auf den Bundesländern gibt es einzelne Bundesländer, wo es einfach Strafverfolgung gibt von Personen im Kirchenasyl und den Pfarrerinnen im Normalfall als quasi juristische Repräsentantinnen der Gemeinde. So, was auch ganz schön ist, dass die GKR-Leute nicht angeklagt werden, sondern die Pfarrerinnen, die auch einen größeren Schutz haben. Genau, und es gibt einfach, die werden angeklagt, dann werden die Leute im Kirchenasyl angeklagt wegen illegalem Aufenthalt und die Pfarrerinnen wegen Beihilfe dazu. Das ist in Bayern so, das ist in Rheinland-Pfalz zum Teil so, die haben, da gab es keine Verurteilungen, aber es ist natürlich trotzdem immer eine Belastung. Ich habe jetzt einen Mönch getroffen aus Bayern von einer Abtei, der hat gesagt, in den letzten 2 Jahren hat er 30 Strafanzeigen bekommen, die dann alle eingestellt wurden, aber man muss ja erstmal damit klarkommen, wenn man ständig verfolgt wird, so. Genau, das ist bei uns in Berlin und in den meisten Bundesländern nicht so, aber die Regeln, es gibt dieses Abkommen über Dublin-Kirchenasyl zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Vertreterinnen der großen Kirchen, das es seit 2015 gibt, wurde schon alle halbe Jahr evaluiert und die Regeln immer strenger gemacht, sag mal, strenger, härter. Und jetzt zum 1. August hat die Innenministerkonferenz einseitig ohne Verhandlungen mit den Kirchen neue Regeln aufgestellt, die es faktisch sehr, sehr erschweren, Kirchenasyle durchzuführen. Und seitdem haben wir in Berlin wir reichen ja immer so Härtefall-Dossiers ein, wo dann die dann nochmal geprüft werden und wo wir am Anfang dieser Vereinbarung so über 50% anerkannt bekommen haben. Das hat sie sich in den letzten Jahren dann schon runter auf unter 10%. Also ist das abgesunken und inzwischen seit 1. August ist kein einziges durchgegangen. Also es wird einfach mit so formalen Regeln ist immer mehr erschwert. Und gleichzeitig gibt es so einen Oberton von Seehofer und so, die sich dann auch mal wieder äußern, wie toll sie die lange Tradition des Kirchenasyls respektieren. Und die neuen Regeln sind nur dazu da, das Kirchenasyl in seiner Substanz zu erhalten. Und es ist und auf der Ebene drunter wird halt dagegen gekeilt. Ja. Damit sind wir gerade beschäftigt.
Eine makabere Politik, wie es ja an vielen Stellen
ja.
der Migrations- und Flüchtlingspolitik der Fall ist.
Ja. Wobei ich es so von Gemeindeseite total beeindruckend finde, dass sie einfach weitermachen. Also das Ziel von dem Abkommen 2005 war immer das Ziel, das wurde auch relativ klar kommuniziert, die Kirchenasylzahlen runterzuschrauben. Und das,
die ja auch gigantisch hoch sind.
Naja, also sie sind schon doll gestiegen. Also ich meine, es gibt einfach viele Gemeinden, die sich damit beschäftigen, die meisten nicht. Aber sie sind keine Bedrohung. Also die meisten Leute, die Deutschland nicht abschiebt, werden nicht wegen Kirchenasyl nicht abgeschoben, sondern weil die Behörden es einfach selber nicht hinkriegen. So. Und dafür müssen irgendwie so eine Kämpfe inszeniert werden, um zu zeigen, wer hier dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird. ja, genau. Aber die Gemeinden machen weiter, auch wenn sie jetzt bei dieser Überstellungsfrist auf 6 Monate, das war sowas, wo Gemeinden mit geplant haben. Oft jetzt müssen sie eigentlich mit 18 Monaten planen, was eine Hausnummer ist für Gemeinden und sie machen es trotzdem. Das finde ich schon toll.
Ihr seid als Verein ja unabhängig von der Kirche, die diese Kirchenasyle begleiten, beraten. Und das führt so ein bisschen auch zu dem Punkt von, wie weit bringst du dich als Person, jetzt als Vikar in dem Prozess in eine politische Debatte, in eine Positionierung, Wahrnehmbarkeit von Kirche ein und wie weit brauchst du da Unabhängigkeit über den Verein oder auch so eine bestimmte kirchliche Autorität. Hast du da für dich drüber nachgedacht?
Ja. Also ich finde diese Aufteilung fruchtbar. Also wir sind formal ein unabhängiger, eingetragener, gemeinnütziger Verein und arbeiten natürlich ganz eng mit Gemeinden und der Landeskirche zusammen. Also Gemeinden sind bei uns Mitglied, Kirchenkreise sind bei uns Mitglied. Es gibt manchmal auch Zuschüsse von der Landeskirche und es gibt ganz viele Einzelmitglieder, die das tragen. Aber wir sind trotzdem in unserem politischen Agieren unabhängig. Also wir sitzen jetzt auch nicht als Verein am Verhandlungstisch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und verhandeln über diese Rahmenbedingungen, sondern das tun die Landeskirchen oder die Prälaten. Und ja, wir können damit dann kreativ umgehen mit dem, was von uns da kommt. Also ich glaube, in den Landeskirchen wird, oder in der EGPO zumindest, wird unsere Expertise geschätzt. Also da ist es irgendwie ein reger Austausch. So. Wir sind nicht in so einer kirchlichen Verwaltungshierarchie eingebunden, wo es heißt, das muss jetzt umgesetzt werden, so wie wir das beschlossen haben, sondern wir können Gemeinden unabhängig die Position, die das BAMF mit der Landeskirche verhandelt hat, darstellen und wir können uns dazu nochmal extra positionieren, was wir davon denken. Insofern kann man als Verein oder als der für mich irgendwie eine Institution oder eine Sache von Bewegung auch ist, die Landeskirche da auch immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, unter Druck setzen. Also
und ihr seid nicht ständig auf der Suche nach Passierschein A38 in der Landeskirche, nehme ich an.
Was auch immer das ist.
Asterix und Obelix, das Haus, das Verrückte macht, der Passierschein A38.
Ah, ja, ihr seid
kulturell.
Ihr seid popkulturell einfach nur noch eine Nummer besser als ich.
Obwohl wir alle westsozialisiert sind und ich hätte gesagt, stimmt. Das ist
doch, ich habe das auch, Bildung. Ich habe auch selbst den neuesten Asterix gelesen.
Ja. Ach, lesen kann man das auch, das ist auch was im Fernsehen.
Das kann man lesen, denn dein neueste gegenüber Twitter, aber ja, musste ich ja lesen.
Ich wollte nochmal drauf zurückkommen, diese Frage nach Unabhängigkeit und institutioneller Bindung, wie das für dich jetzt auf Twitter dann ist,
ja.
Wenn du so einen leicht pseudonymen Account hast, aber eigentlich doch auch sehr präsent bist mit deiner Person, deinem Amt als Vikar.
Mhm. Ja, das ist ein weiter ein Findungsprozess. Also ich bin da auf Twitter, ist ja, den Account habe ich als Privatperson gemacht und der ist auch weiter als Privatperson. Wobei ich am Ende rutsche ich da wahrscheinlich in so ein klassisches Fahrbild rein, dass ich das nicht mehr richtig trennen kann. Also ist tatsächlich so. Also ich habe irgendwann ja auch entschlossen, mich da als VK drauf zu schreiben, beziehungsweise dann als Pfarrer in Ausbildung, weil VK versteht im Großteil meiner Follower nicht.
Und ist von der Kirche mal jemand auf dich zugekommen, desbezüglich, was du da eigentlich machst? Oder?
Also ich habe neulich bei, mein anderes Ding ist ja Gefängnisseelsorge, und da war ich auf dem 20-jährigen Jubiläum von Kirche im Gefängnis, und da hat Frau Trautwein so eine Andacht und Laudatio da gehalten, und ich stand da so am Rand und irgendwann hat sie sich neben mich gestellt und nach, sie ist jetzt auch ganz doll auf Twitter, und sind Sie eigentlich Luluk? Also das ist ja, genau.
Und also du warst so enttarnt.
Ja, genau.
Wobei du ja schon mit den weiteren Angaben, wer dich kennt, kannst zuordnen.
Das ist auch gewollt. Ja. Also ich habe keinen Bock, dass mich jetzt in jeder Google-Suche damit findet, aber ich mache kein Geheimnis mehr daraus, wer ich bin. Das habe ich vielleicht früher mal gemacht, aber das freue mich auch, wenn Leute bei mir in der Gemeinde aufschlagen, und wir haben zum Beispiel diese Samstagsandachten immer für die Toten an den europäischen Außengrenzen. Das ist so ein Ding, was Leute auch beschäftigt, außerhalb von denen, die in Sonntagsgottesdienst kommen. Und genau, also von Landeskirche kam noch nie jemand auf mich zu, der mir irgendwie gesagt hat, das geht aber nicht. Ich beobachte, dass der Egbo-Account mich nicht retweetet, aber
nicht mit mir kommuniziert. Fünfte Etage hört und retweetet den Lulu.
Genau. Aber sie retweeten tatsächlich insgesamt nicht so viel. Es ist, nein, also gerade der Twitter-Kanal ist vor allem Nachrichtenkanal. Ja, der liegt auch anders als die anderen Kanäle bei der Pressestelle und nicht in der Öffentlichkeitsarbeit. Da geht viel Presserelevantes drüber, ja.
Genau. Aber sonst interagiere ich mit manchen Leuten, die aus dieser Landeskirche bei Twitter, Twitter sind. Ja.
Und klappt es, auch Bubbles irgendwie zu verschränken, in denen du eh nicht schon drin bist? Oder bist du eher da geschützt in den verschiedenen Bubbles, in denen du dich so bewegst?
Was heißt zu verschränken? Also, aber zum Thema Kirchenasyl, Twitter kriegt man schon auch irgendwie so ein bisschen Hate ab.
Nein.
Tatsächlich nicht so viel, aber ich habe manchmal so Phasen, wo ich mir so Diskussionen gönne mit so tendenziell, weiß ich nicht.
Leute anderer Meinung.
Das endet meistens nicht so, dass wir einer Meinung werden, aber es klappt tatsächlich manchmal, dass es auch in einem angenehmen Ton funktioniert. So, zum Beispiel, keine Ahnung, bei Kirchenasyl bin ich manchmal ein bisschen so ein Putin-Troll oder sowas. Ich gucke halt, was Leute dazu schreiben, und wenn das nicht in einem totalen Hasston ist, dann antworte ich da auch manchmal drauf, und daraus ergibt sich manchmal was. So, kann man manchmal ja schon vorher erahnen, je nachdem, wie jemand schreibt. Aber das ist so ein Ding, wo ich aus meiner Bubble rausgehe. Ansonsten ist das, weiß ich gar nicht. Das schon.
Ist es schon mal passiert, dass es so von außen auf dich reingebrochen ist? Also irgendwie Thema Shitstorm mal überrollt worden?
Ja, nicht, also nur als Anhängsel von Leuten, die einen Shitstorm bekommen haben, hatte ich neulich mit Hannes Leitlein. Weiß nicht, den habt ihr ja vielleicht mal schon mitbekommen, diesen Shitstorm mit seinem AfD-Eltern. Er hatte da etwas
durch. Den habe ich verpasst, nee.
Ah, den hatte dann damals Don Alfonso, der Meute zum Fraß vorgeworfen, und dann ging es ab. Da war so ein Ding von, Hannes hatte getwittert, soll man den Kontakt mit Eltern, die AfD wählen, abbrechen? Und dann haben wir uns irgendwie 2 Stunden lang darüber gesittet unterhalten und waren gar nicht mal einer Meinung, fanden aber beide, dass es schon ein Problem ist, wenn die Eltern AfD wählen. Und dann hatte das irgendwie Don Alfonso verlinkt, und dann ging das so 3 Tage, immer wenn ich morgens mein Twitter aufgemacht hat, hast du da halt einfach einen Haufen Scheiße, der irgendwie deine Eltern zum Tode wünscht und sonst was. Das ist schon, das war das erste Mal, glaube ich, wo ich so ein bisschen eine Idee hatte davon, was das auch mit Leuten macht. Also du kannst ja irgendwie denken, das rauscht so an dir vorbei, aber irgendwie bleibt so dieser Eindruck von krass, was, wie sowas explodiert und wie, wie persönlich das wird und Leute über dich recherchieren, das bleibt schon hängen.
Und bist du da auch irgendwie eingestiegen oder hast versucht, es irgendwie anzugehen?
Mit den Leuten da?
Ja, oder mit dem Gesamtereignis, sag ich mal, wenn du jetzt so da am Rande involviert warst.
Ich habe meine Blocklist exzessiv gefüllt. Also da war niemand, mit dem ich irgendwie im Gespräch treten wollte. Hm. Und
du bist also ein Verfechter der Blocklists?
In dem Fall schon. Also ich blocke nicht Leute, die anderer Meinung sind. Aber wenn es irgendwie in meiner Sache, meiner Blick sogar irgendwie in Richtung strafrechtlich relevante Bedrohungen geht, auch wenn Twitter das anders sieht, da habe ich keinen Bock, mir das zu geben.
So, meldest aber du? Das heißt ja am Ende auch nur, dass du es nicht siehst.
Nee, ist schon klar. Aber das war das Ding, ne? Ich hab, also dein, du machst deine Benachrichtigungen und die sind einfach voll mit Scheiße. Mhm. Und es ist immer noch mein Account. Klar, andere sehen das. Und man kann sich das ja auch, kann sich das ja auch gönnen, wenn man sich ausloggt und sich das nochmal anzugucken, aber.
Und hast du Sachen gemeldet auch?
Ja.
Und hast du Rückmeldungen bekommen?
Ja, waren alle nicht.
Nicht strafrechtlich relevant.
Hast du nach Netz.dg gemeldet?
Hast du nach Netz.dg gemeldet oder nach?
Nach Twitter habe ich gemeldet.
Ja. Es soll wohl besser sein nach Netz.dg.
Ja. Ah, okay. Habe ich nicht versucht. Aber ich werde neuerdings auch öfters gemeldet. Das ist lustig. Das kriegt man dann immer mit, erst nachdem Twitter entschieden hat, dass es kein Problem war. Wirklich für banalen Scheiß.
Also, Beispiele?
Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Das war wirklich, wo ich wirklich überrascht war, dass jemand.
Du hast, glaube ich, irgendwas mit Soko Chemnitz gepostet gehabt.
Ja, ja.
Von Politische Schönheit, die Aktion, die sich als Honeypot herausstellte.
Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie der Polizei Sachsen für ihre Aktion gedankt, dass sie die Sonderkommission eingerichtet hatten oder sowas. Und dann wurde es tatsächlich gemeldet.
Also auch ein Tweet, wo ein gewisses Maß von Ironie vielleicht.
Ja, das ist doch das Schöne an Twitter. Ja. Das Twitter ist ja auch der Beweis dafür, dass man in Schriftsprache Ironie machen kann, was ja man nicht angeblich nicht geht.
Die Frage ist, ob sie verstanden wird. Also das
ja, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber ich glaube, ganz, ganz viel wird verstanden. Und das ist tatsächlich auch das Schöne an Twitter, dass es immer mal wieder sogar in einzelnen Blasen irgendwie so Hashtags gibt, die trenden.
Ja.
Gerade mein Lieblings-Hashtag, Clickbait Theology.
Ja, großartig. Ihr seid alle so kreativ damit, mir fällt da immer nichts
ein. Ich habe noch nichts geschrieben.
Ah, du hast nichts geschrieben.
Nee, ich habe noch nichts geschrieben.
Ja, Lukas hat so lustige Sachen getwittert.
Genau, ich habe es erstmal an Leute verlinkt, wo ich dachte, die sind jetzt irgendwie auf die Schnelle kreativer. Und zwar anderem Lukas. Der Pfarrer, der auch schon mal bei uns war, und wir haben festgestellt, wir haben Lukas Overflow.
Weil der es mir kommt zumindest noch ein weiterer Lukas diese Sitzung.
Der mir auch bei Top angezeigt wird, natürlich, weil wir auch befreundet sind auf Twitter, aber auch tatsächlich inzwischen 88 Likes hat. Was für.
Für sein Wahl oder was? Oder für was?
Hält Jona sein Wahlversprechen?
Ja, genau, sonst ein Highlight. Ja.
Okay, also Clickbait Theology, Hashtag ist die Logik, pointierte, leicht witzige theologische Sachen rauszuhauen.
Im Buzzfeed-Style.
Ja, genau. Im Sinne von heftig Überschriften, Buzzfeed-Style, ja. Halt Clickbaiting. Und es gibt auch.
Plage 7 würde ich vom Hocker hauen.
Genau. Checke hier die Liste. 9 Punkte, ob du selig bist.
Oh, Gott hat auch getwittert. Leute, Gott folgt mir übrigens. Ja? Ja? Ja. Nicht nur Sibylle Werk, auch Gott folgt mir. Ja.
Mir folgt Jesus von Nazareth.
Nein, folgt mir nicht.
Mir folgt auch noch Karl Rahner. Für alle, für meine Ökumene. Ja.
Ja. Okay, vielleicht sollten wir so einen Aufruf machen, mehr Clickbait Theology, vielleicht mit Werbung für unseren Podcast auch drin zu haben.
Ja, auf jeden.
Oh, das wäre natürlich der Hammer. Wir sollten eigentlich dann auch einen vorlegen. Unsere Hausaufgabe.
Hausaufgabe. Nächste Sendung erst im nächsten Jahr. Das heißt, es bleibt ein bisschen Zeit.
Aber gerade läuft's. Also läuft seit vorgestern Abend, glaube ich, aber ja. Läuft noch. Es hält ja auch immer
ewig. Ja, es hält, aber es hält deutlich lange an. Ja. Aber es gibt auch die anderen. Es gibt auch Clickbait Philosophy.
Genau, daraus ist es, glaube ich, entstanden.
Ach, nicht andersrum, nein.
Nee.
Ich glaube andersrum.
Philosophie war, nee, die Philosophie war zuerst da und dann ist vorgestern Abend eine Dame auf Twitter auf die Idee gekommen. Schön. Warum nicht Clickbait Theology? Und läuft. Macht Spaß. Macht auch irgendwie gerade vor Weihnachten Spaß. Da kann man nochmal so ein paar Dinge aus der Weihnachtsgeschichte auch verwursten. Gibt da ja durchaus ein paar heftige Sachen. Sie hatte niemals Sex und war doch schwanger. Lies hier, wie das passieren konnte.
Das Kind war nicht von ihm. Lies hier, wie sie trotzdem zusammenblieben.
Er kann auch nochmal Donner einbauen.
Aber das war nicht von mir, das war, glaube ich, geklaut.
Okay, Shameless Plugs, willst du irgendwie noch Werbung machen für aktuelle Anliegen, die dir groß am Herzen liegen? Wir haben jetzt über Kirche im Gefängnis auch gar nicht gesprochen.
Kirche im Gefängnis, ja, das ist, ruht ja auch ein bisschen bei mir gerade. Also ich habe früher da gearbeitet und
du hast da gearbeitet?
Ich habe im Knast gearbeitet, ja, in der Gefängnisseelsorge. Als Gefängnisseelsorger.
In der JVA Moabit.
Richtig, in der U-Haft. Damals habe ich dann auch immer diese Seiten in der Berliner Zeitung gelesen über Kriminalität, die man sonst, oh, vielleicht liest man die sonst auch. Aber
und dann wusstest du, wer als nächstes zu dir kommt.
Ja, natürlich. Wir sind ja in Berlin, ist das Datenschutzgesetz ja tatsächlich so rabiat, dass wir als Kirche und Gefängnisseelsorge von diesem internen Kommunikationsfluss im Knast weitestgehend raus sind. Das ist echt eine Berliner Spezialität und in Brandenburg, dass man einfach auch seine Informationen dann aus der Zeitung bekommt, was gerade so im Gefängnis los ist. Also oder über Gespräche mit Bediensteten. Aber genau, das liegt mir am Herzen. Es ist, ich merke auch irgendwie, dass ich in diesen Randzonen von Kirche immer unterwegs bin. Genau, aber jetzt.
Ihr habt da auch einen Verein,
der
so außerhalb ist.
Der ist auch ein Verein, der sich irgendwann gegründet hat vor 20 Jahren, als die Gefängnisseelsorge in Berlin und Brandenburg von der ECBO radikal zusammengestrichen wurde und es einfach nur noch einen Bruchteil der Stellen gab. Und dann haben sich Leute tatsächlich außerhalb der Kirche, Anwältinnen, Richterinnen, vor allen Dingen Anwälte und Richter, zusammengeschlossen und haben diesen Verein gegründet, um Gefängnisseelsorgestellen quasi auf Minijob-Basis zu finanzieren. Das klappt seitdem, das sind vor allen Dingen Leute, die in Rente sind, Pfarrer, die in die Knäste machen, Gefängnisseelsorge, aber inzwischen halt auch mal Leute am Ende ihres Theologiestudiums oder so. Und da hatte ich auch das Glück, das zu machen. Und das war, genau, also war, das ist irgendwie eines der größten Privilegien, die man so als Pfarrer oder so hat, glaube ich, einfach in diesem System Gefängnis sich ziemlich frei bewegen zu können, mit einer absoluten Schweigepflicht ausgestattet zu sein als einzige Person im Knast. Das wissen auch Gefangene und die sich einfach darauf verlassen können, dass du verpflichtet bist, also nichts weiter erzählen darfst. Das ist wirklich eine Institution. Es gibt eine richtige Kirchlichkeit von Gefangenen, die immer, wenn sie im Knast sind, ihre Gemeinde Bezug da haben. Genau, und deswegen bin ich in diesem Verein Kirche im Gefängnis und versuche das irgendwie weiter zu unterstützen, dass auch erstens die Knäste da, die Gefängnisseelsorge gestärkt wird, aber auch einfach Leute die Möglichkeit haben, da zu arbeiten, weil mir war das sehr wichtig.
Hat da in der Zeit, also ich weiß, es gibt ganz viele andere Probleme, die man haben kann, wenn man im Gefängnis ist, aber auch die Einschränkungen der Kommunikationsmöglichkeiten eine Rolle gespielt. Also am Ende bist du ja nicht nur deiner Freiheit beraubt, sondern auch ganz, ganz vielen Kommunikationsmöglichkeiten. Ja.
Also das ist, du hast quasi kaum Möglichkeiten, irgendwie frei zu sprechen. Also du bist mit den Bediensteten oder mit den Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, die oft total coole Arbeit machen, aber da ist es im Vollzugsplan eingegliedert, da musst du dir überlegen, was du sagst, da gehst du im besten Sinne, im besten Fall einigermaßen strategisch mit um, so, und nach draußen hast du ja unüberwacht kaum Kontakt, also du kannst zwar telefonieren, das wird jetzt nicht im Normalfall nicht abgehört, über das Knasttelefon, das kostet aber ein Heidengeld, Handys sind nicht erlaubt, Internet ist nicht erlaubt, das gibt es jetzt gerade diese Pilotversuche in Heidering und bald auch in Moabit, dass ausgewählte Gefangene einen eingeschränkten Internetzugang bekommen, aber damit können sie immerhin E-Mails schreiben. Das ist schon ein Ding. Aber du verarmst da in deiner Kommunikation hart. Also das ist einfach auch eine Funktion von Seelsorge, dann einfach eine Stunde Gesprächsraum zu geben. Also ich hatte
eine Seelsorgesituation mit dir?
Genau. Genau. Oder eigentlich ist vor allen Dingen Einzelgespräch. Aber das ist auch echt akzeptiert. Also gibt ja so die Karikatur-Macker, die man sich so vorstellt im Knast. Es gibt auch viele andere, aber der eine kam immer zu mir und lief dann durch den Gang und dann, wohin gehst du? Na, ich gehe zum Pfarrer eine Runde heulen. Und das ist aber so eine, also da war, es war jetzt nicht, dass die Leute, dass man dafür ausgelacht wird, sondern es ist allgemein bekannt, dass das irgendwie der Ort ist, wo man irgendwie, weil irgendwie alle Leute auch wissen, dass das gebraucht wird. So, das finde ich schön, ja.
Und wir waren ja heute schon ganz viel irgendwie in der Bubble, in einer anderen Bubble und so weiter. Und gerade als Gefängnisseelsorgerin bist du natürlich teilweise Teil des Systems Gefängnis, weil du dich genau an die Regeln zu halten hast. Aber gerade wenn du das auf 450-Euro-Basis machst, bist du natürlich auch ganz relevant von außen. Und eine Möglichkeit, also jetzt nicht direkt mit außen zu kommunizieren, aber mit einer Person, die viele Zeit ihres Tages woanders rumläuft.
Voll. Aber das ist tatsächlich, da ist es total verdichtet, dieses im System, außerhalb des Systems.
Ja, also, genau.
Das ist,
dagegen sind Filterblasen Scheißdreck.
Ja, Blasen kann man zerploppen. Das ist so. Es wirkt aber auch, es ist auch so eine krass andere Welt, dass deine Sätze einfach völlig anders wirken, ob du sie außerhalb dieser Mauern sprichst oder innerhalb. Ich weiß, das ist mir das erste Mal, da war ich noch in Arbeitsmann Tegel, mich da vorgestellt habe im Gefangenenchor und irgendwie als Theologe und ich sollte sagen, was denn, warum ich denn Theologie mache, wie sowas mich gefragt. Und dann sagte ich, ja, ich habe mein Ding an Theologie ist eigentlich Befreiungstheologie. Ja, genau so. Und ich dachte, also ich kam mir unglaublich cool damit vor, so, also, dass ich Befreiungstheologie sage und hatte auch so einen leichten Missionseifer zu erklären, was das jetzt ist. Und dann wurde ich direkt unterbrochen. Also, sag mal, willst du uns befreien oder was? Das war so völlig absurd, von Befreiungstheologie im Knast zu reden. Ne?
Das kann man paulinisch schon begründen.
Ja, aber
mit den Knästen.
Aber ja. Du kannst natürlich auch sowas sagen, von wegen in Tegel über dem, in der Kirche steht über der Tür drüber, nur Jesus Christus macht wirklich frei. Also das ist ein Ironielevel, das hart zu toppen ist. Also ich meine nur, das ist wirklich andere Blasen.
Ja. Ja. Ich dachte, du hättest gerade die Frage vorbereitet.
Nee. Ich war einmal im Gottesdienst in Moabit, als neue Ehrenamtliche eingeführt wurden und durfte das erleben. Und es ist schon einfach krass andere Form von Kirche und irgendwie so Form von Kirche, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und dass da Leute, also für die ist irgendwie auch krass besonders, dieser Ort und den auch selber mitzugestalten. Also es ist ja eine relativ hohe Beteiligungsquote so da drin.
Ja, ihr hattet wahrscheinlich dieses Kerzenfürbittengebet.
Ich weiß nicht, es waren auf jeden Fall viele motivierte junge Menschen oder nicht so junge Menschen mit roten T-Shirts von dem Chor oder sowas.
Drin. Naja, genau, aber es gibt, also die Beteiligung ist sowieso so spontan ziemlich hoch. Also es gibt schon auch einfach mal Applaus auf offener Szene, wenn du halt irgendwie die so Line, Slapstick, die du da raushaust, einfach gerade passt in der Predigt oder so. Oder wenn manchmal Musik von draußen ist, wird nach jedem Lied applaudiert. So,
Musik von draußen heißt?
Da kommt manchmal so
Musiker, die
Musikerin, jetzt. Ja, okay. Geiger.
Das ist ein bisschen Inner Speech.
Ach so, also von draußen. Das sind ja die große, ne? Draußen und drin. Ich erinnere mich, einmal war der katholische Bischof da und hat gepredigt, hatte nur seinen Hirtenstab dabei zu Weihnachten. Und da war oben natürlich Jesus und Maria und so die Weihnachtsgeschichte und unten war noch so eine Banderole mit Ochse und Esel, die da so rundherum waren und er hatte so darüber gepredigt, dass wir alle irgendwie Ochsen und Esel brauchen, die uns in irgendwie schwierigen Situationen tragen und so weiter und dann saß da diese Riege von Rocker-Bandenkriminalität und der eine Kollege neigte sich so in seine Reihe, also Na, ihr Esel! Also, das wird direkt umgesetzt. So. Und ansonsten ist es aber echt wirklich eine krass ökumenische Veranstaltung. Es gibt diese Kerzengebete, wo so Fürbitte alle, jeder nacheinander nach vorne gehen kann, eine Kerze anzünden und für sich beten kann für die Person oder was auch immer gerade wichtig ist. So, ne? Und da gibt es eine Schlange von 50 Leuten, die da stehen, für die das wirklich der Highlight von diesem Gottesdienst ist. Und jeder da vorne führt sein eigenes Ritual durch. Der eine kniet, andere hebt die Hände hoch, dann der eine zündet 5 Kerzen nacheinander an für seine 5 Kinder. Also so, die nehmen sich irgendwie selbstverständlich diesen Raum und in irgendwie aller Vielfalt und in dem man sich, ich glaube, ganz viele gestalten quasi auch in dem Moment eigentlich erst ihr eigenes Ritual. Das ist irgendwie ganz schön. Das mochte ich immer sehr, das habe ich, das unterscheidet so Gemeinde im Knast von Gemeinde draußen oft ziemlich so, wo alle so ein festes Bild haben, wie es sein muss vielleicht.
Ja, es ist auch da am Ende so viel fest, dass genau da Freiheit ist.
Mhm. Ja.
Im Verhältnis zum Knast ist eine kirchliche Institution sehr freiheitlich geprägt. Ja. Im Verhältnis zur Nicht-Knast-Welt ist Kirche vielleicht manchmal nicht so freiheitlich.
Genau, das meinte ich gerade mit dem Bezugssystem, aus dem du guckst. Da ist selbst so ein streng durchgeplanter Gottesdienst mit einer Liturgie, die dann und dann das und das vorsieht, trotzdem ziemlich freier Ort. Mhm. Das ist ja für mich ein spannendes Beispiel von, wo sitze ich, aus welcher Richtung gucke ich. Ne? Ja. Lukas, nun waren wir ganz viel in deinem wirklich spannenden Leben. Total.
Die elegante Übergangsfrage ist eigentlich, hörst du auch Podcast?
Nee, ich wollte noch was anderes, digitale Kirche. Wir hatten jetzt relativ viel Twitter, aber irgendwie Kirche und Digitalisierung kann ja auch mehr sein als das Nutzen von Twitter. Hast du da Visionen, Vorstellungen, Hoffnungen, Ansprüche? Was muss passieren? Ist voll der harte Bruch.
Ich kann das, ich glaube für die konkreten Projekte, das überlegt ihr euch ja immer, aber also was mich wahnsinnig macht bei digitale Kirche oder der Beschäftigung von Kirche mit diesem Thema ist, wenn die Ausgangsfrage, wenn da irgendwie in zwei Welten geteilt wird. Also das muss ich euch nicht sagen, aber es das, wo es für mich dann aufhört.
Wir machen einen weiteren Strich auf der Liste.
Da kannst du es einfach vergessen. Also wenn mich Leute fragen, ach, dieses ganze Ding von Real Life und nicht Real Life.
Da kommt ja keiner mehr in die Kirche.
Wir haben letzte Woche schon gerantet.
Also genau, also ja, digital ist es besser und alles, aber nein, das ist für mich einfach ein normales Alltagslebensfeld oder so.
Aber hast du konkrete Sachen, die du in der Ausbildung vielleicht auch lernen würdest, die helfen würden, diese Verschränkung im Alltag auch geiler zu bewältigen, daraus Projekte zu machen?
Naja, es ist strukturell einfach schon ziemlich unterschiedlich, wenn in der Ausbildung fast alles irgendwie auf meine Gemeinde oder Parochie zugeschnitten ist. Das ist irgendwie eine Organisationsform, die im digitalen Raum, haben wir eigentlich so eine Dose, wo man so reinschmeißt, einfach nicht funktioniert so. Also das ist ja auch das alles, was ich jetzt auf Twitter mache, das ist tatsächlich ja auch zu irgendeinem Teil auch Teil meiner Arbeit so. Spreche ich aber ja null die Leute an, die bei mir in der Gemeinde vor Ort sind oder auch nur in dem Kiez wohnen tatsächlich so. Das ist einfach irgendwie eine, das kann ich nicht genau lokalisieren. Vielleicht Berlin ein bisschen. Aber das ist irgendwie schon eine andere Herangehensweise. Und weiß gar nicht, ob, also so eine Gemeinde hat ja tendenziell wenig Interesse daran, dass ich meine Arbeitszeit damit verplemper, weil es ihnen direkt nicht zugute kommt. Also das ist jetzt im Vikariat nicht so doll, aber wenn ich irgendwo bin und der einzige Pfarrer bin, der dann auch noch irgendwie 10 Stunden seiner Wochenarbeitszeit damit verbringt.
Aber es ist eine spannende Frage, ob so Nahbereichsarbeit nicht auch, also überkirchlich zentral von uns gemacht werden könnte. Also wenn wir die Gemeinde am Grünen Park irgendwie so sind und da drumherum ist der Kiez um den Grünen Park und dann machen wir irgendwie Facebook oder nebenan.de irgendwie die Plattform, wo irgendwie die Nachrichten vom Grünen Park irgendwie einkommen und irgendwie die Veranstaltungen da sind und nicht nur irgendwie der Sonntagsgottesdienst und die coolen Programme, Stunden, die es irgendwie unter der Woche von der Gemeinde gibt, sondern eben gerade alles. Ja. So dieses klassische Modell, die Kirche ist im Dorf und hat vielleicht irgendwie auch für sich den Anspruch, so Dreh- und Angelpunkt des Dorfgeschehens zu sein. Also was heißt das eigentlich in der urbanen, digitalisierten Kultur? Könnte man sich auch nicht selber da stärker einbringen im Sinne, man versteht sich als Plattform, ne?
Ja, digitale Kiezarbeit.
Ja, sowas. Also das kann je nach Kiez schon gut funktionieren.
Ja, oder auch zu gucken, wo ist mein digitaler Kiez, der vielleicht lokal nochmal anders wirkt, ja, aber das, zu das sagen, stimmt, da wirklich in den Kiez rein und sei es die Kirchenbubble, wo ich nochmal was reinsende.
Wobei halt die Kirchenbubble, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so auf so vielen digitalen sozialen Medien unterwegs, die ist aber schon so krass hauptamtlich geprägt, da sehe ich mein Arbeitsfeld tatsächlich wenig drin. Mit Kirchenasyl ein bisschen, weil das Leute auch in hauptamtlichen Positionen interessiert. Aber dann ansonsten finde ich ja das Spannende, dass ich, dass Leute, ich mit Leuten in Kontakt bin, die keine klassische offline-gemeindliche Bindung vielleicht haben, aber sowas wie eine digitale, distanzierte Kirchlichkeit leben. Also, ja.
Ja.
Das,
ich habe es nur gemerkt, dass so für den städtischen Raum, dass ich dann so diese Nahbereichsangebote schätze. Mhm. Also Weddingweiser ist so ein Blog, der irgendwie das berichtet, was im Wedding so los ist. Und also da gibt es auch einen Post darüber, welche Weihnachtsgottesdienste wo an Weihnachten stattfinden. Und es ist irgendwie geil, wenn Leute das für uns übernehmen, aber wir können es irgendwie zu einem Teil auch für andere mit übernehmen, weil im Gegensatz zu ehrenamtlichen Initiativen und Stricktreffs und Elterngruppen, die nicht institutionell gebunden sind, haben wir tatsächlich ein bisschen Infrastruktur und vielleicht statt irgendwie unsere krepelige Gemeinde-Facebook-Seite zu pflegen, lieber die Energien in so ein Nahbereichsprojekt reinzustecken. Da muss man halt immer gucken, wie ist die lokale Struktur. Also in Berlin ist halt was anderes, als wenn ich es in Brandenburg an der Havel irgendwie mache. So. Aber auch da kann es sein, wenn es so eine lokale Plattform nicht gibt oder die Zeitung irgendwie den digitalen Wandel nicht schafft, dass man selber da reinspringen könnte. So, ne?
Ja, oder halt auch einfach in bestehende Plattformen reingeht. Es gibt ja viele Facebook-Gruppen, die Kiez geprägt sind und dazu sagen, okay, da poste ich auch mal, dann brauche ich auch keine eigene Facebook-Seite.
Voll da. Leute müssen ja nicht immer zu uns kommen.
Jetzt darfst du, Timo.
Ach so, Lukas, hörst du eigentlich Podcast?
Kaum.
Okay, schade, denn es ist keine Podcast-Empfehlung dabei.
Na, ich habe zuletzt diesen so einen tollen Podcast gehört, wo man den Segelführerschein binnen die Prüfungsfragen mitlernen konnte.
Und es gibt sowieso so gute Segelmaterialien, echt in so vielen medialen Formen. Ich glaube, das könnte mal ein Vorbild sein, wie man Bildung wirklich breit streuen kann über Computer-Lernprogramme, Podcasts, Karten, laminierte Sachen.
Geil, dann kann das man ja als so Lernexkursion machen, irgendwie so Segellernsachen betreiben, um zu verstehen, wie Medienbildung funktioniert. Und nebenbei auch noch segeln lernen.
Oh ja.
Ist tatsächlich, also ich habe schon so viele unterschiedliche Segelmaterialien gesehen für, ja, den Führerschein, für den man wirklich ein bisschen lernen muss. Aber die sind echt, ich sag jetzt einfach mal, auf allen Kanälen unterwegs. Im Wissen darum, dass man auf irgendwelchen immer nicht ist.
Okay, ich habe keine Podcast-Empfehlung diese Woche und auch sonst keine Medienempfehlung.
Ich wollte ja einen hören, ich habe es nicht getan. Es ist halt irgendwie Adventszeit. Man tut andere Dinge.
Ein guter Moment, innezuhalten und einfach mal Podcast zu hören.
Aber wir wurden gehört in unserer letzten Folge.
Oh.
Genau. Und wir hatten euch ja dazu aufgerufen, uns Grüße zu senden. Und ich weiß nicht, ob das als Gruß gemeint war. Einen kleinen Kommentar hatten wir, der gesagt hat, dass er uns ganz toll findet. Aber wir hatten auch eine Zusendung tatsächlich einer Audiodatei und zwar auch von einem Lukas. Ich habe ja eben schon angekündigt, wir haben ein bisschen Lukas-Overflow, aber Lukas und Digitalisierung scheint gut zu klappen.
So ein
also
Kohorten
hören wir doch
Ding
kurz einfach mal in Lukas Gruß rein.
Hallo ihr zwei, sitze gerade im Auto und habe euren Podcast gehört und den Aufruf, doch was zur Adventsfolge dazu zu sagen. Das mag ich tun, ohne zu wissen, wie die Qualität ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Advents-, also Rest-Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass auch in 2019 ganz viele spannende und interessante Podcast-Episoden von euch kommen, weil ich höre euch tatsächlich sehr gerne zu und finde es ein wichtiges und gut aufbereitetes Thema. Also, schöne Grüße von Lukas. Ich habe meinen Namen, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, schöne Grüße von Lukas an Timo und Steffi. Und macht weiter so.
Wichtig und gut aufgearbeitet. Das soll mal einer sagen zu unserer hochstrukturierten Sendung hier.
Ja, danke Lukas aber auf jeden Fall.
Vom Einfach-mal-machen-Podcast, schon häufiger hier gefeatured. Und wie man merkt, sind die Podcasterinnen auch ein kleiner selbstreferenzieller Club. Aber auch andere Leute können beim Autofahren mit Freisprechanlage einfach einen Kommentar uns schicken. Und wir sind offen für Feedback.
Auf jeden Fall. Es muss auch nicht immer in Audioform sein, aber in Audioform nehmen wir euch gerne mit rein.
Aber sollte immer ein Lukas sein.
Nein, es muss auch kein Lukas sein. Tut mir leid, Lukas. Ja, und dann haben wir euch versprochen, noch einen kurzen Durchlauf durch die Termine zu machen. Wie immer findet ihr die in den Shownotes auch ausführlich aufgelistet. Timo startet mit den Barcamps.
Am 9. Februar 2019, ein Samstag in Hamburg im Dorothee-Sölle-Haus, das Hanse-Barcamp von der Nordelbischen Kirche und der Bremischen Landeskirche.
Welche Kirche ist denn Nordelbien?
Ach, Scheiße.
Also wirklich, das ist doch so ein Oldschool, ey.
Oh, zurück in die Zukunft. Das Barcamp der Nordkirche und der Bremischen Landeskirche. Ich war so konzentriert darauf, Bremisch richtig zu sagen.
Ja, das hast du toll gesagt.
Dichtes Programm, geil, Hanse Barcamp, guckt euch an. Scheiße.
Kannst du weitermachen oder soll ich weiterlesen?
Ich dachte, wir machen es so ein Ping-Pong, weil das nächste ist unser.
Das nächste ist unser. Das weiß ich auswendig, wann das ist. Das ist vom 11. bis zum 13. April. Und zwar in Berlin im Amt für kirchliche Dienste in Berlin-Charlottenburg an der Goethestraße. Anmeldung ist hoffentlich dann ab Anfang, Mitte Januar möglich.
Und vielleicht, noch nicht hundertprozentig sicher, ist im Mai das Südbarcamp vom 24. bis 26. Mai. Vielleicht in Württemberg, aber man weiß es alles noch nicht so ganz genau.
Sonstige Termine vom 21. bis 23. Januar 2019 ist auch in Berlin die Fachtagung Evangelisation, Gott im Netzwerk, im Johannesstift. Mit dabei sind unter anderem Klaus Motrokiton und Hannes Leitlein. Es wird bestimmt ganz schön. Anmeldefrist ist eigentlich vorbei, aber ich nehme an, das wird noch kein Problem sein.
Und vom 13. bis 15. September das Barcamp Kirche Online West, das vierte Barcamp Kirche Online im Jahr 2019 in Essen.
Dann jetzt mal ein paar Termine aus zwei speziellen Bubbles. Bubble Nummer 1 ist die Digitalisierungsbubble, die quasi Festival-like einmal im Jahr zusammenkommt auf der Republika. Die findet im nächsten Jahr vom 6. bis zum 8. Mai statt, ebenfalls in Berlin. Und da wir jetzt kein Ping-Pong mehr haben, mache ich gleich weiter. Die andere Bubble, wenn man über Kirche und Digitalisierung nachdenkt, ist natürlich das Thema Kirche. Auch da trifft sich Kirche in Festivalmanier im nächsten Jahr wieder. Vom 19. bis 23. Juni zum Kirchentag. Und zwar in Dortmund. Auch dort wird digitale Kirche eine Rolle spielen, an unterschiedlichen Veranstaltungen, leider ohne richtig festen Ort. Ein bisschen werden wir aufpoppen bei dem Stand von Lippe, ein bisschen im Zentrum Gottesdienst, ein bisschen im Zentrum Jugend und ein bisschen überall.
Wir machen auch einen Workshop im Forum Jugend, Zentrum Jugend.
Genau.
From Hate Speech to Hope Speech.
Genau, ich bin im Zentrum Gottesdienst.
Was machst du da?
Na, ein Workshop.
Zu irgendwas mit Internet?
Zu irgendwas mit Gottesdienst und Digitalisierung. Wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft zu telefonieren, wie das komplett darzustellen sein soll. Es soll ein fortgeschrittenen Workshop sein. Das heißt, es geht mir schon darum, so ein bisschen, wie bringen wir gottesdienstliche Inhalte in digitaler Form zu den Menschen? Wie hat das eigentlich auszusehen? Ist das, wie streamen wir mit möglichst wenig Aufwand einen Gottesdienst oder sieht es doch irgendwie anders aus? Wird noch konkreter. Ja, wir wünschen euch auch, genauso wie Lukas eben auf dem Band, eine wunderschöne restliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Einen wunderschönen Chaos Communication Kongress für alle, die da sind, so wie Steffi und ich. Wir sind ansprechbar vor Ort und wenn man nicht da ist, media.ccc.de Videos im Livestream gucken.
Und wir sagen nochmal Danke zu Luluk. Schön, dass du da warst.
Einen guten Übergang ins neue Jahr.
Dankeschön.
Berühmte letzte Worte an dich.
Falls ihr das tolle T-Shirt aus meinem Twitter-Profil mit dem Logo haben wollt, dann meldet euch bei mir, dann organisieren wir das.
Checkt Luluks Profil aus, was auch immer er dort meinen mag. Ja. Vielen Dank, das war Vernetzt Kirche Digital Denken.
Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Ciao.